Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
6 Uhr, das ist heute Morgen mit Philipp Schapuy und mit diesen Themen. Eine Lösung, die niemand will. Gas-Kombikraftwerke sollen beim Atomausstieg helfen, doch sie stoßen politisch auf großen Widerstand. Ein Schweizer Rohstoffkonzern, der in der Kritik steht. Hilfswerke sagen, Glencore beziehe Rohstoffe aus Minen, in denen gefährliche Arbeitsbedingungen herrschen. Und Erinnerungen, die Norwegen lieber verdrängen würde. In Oslo beginnt der Prozess gegen den Attentäter von Utøya. Viele Menschen befürchten, der Täter könnte den Gerichtssaal als Plattform missbrauchen. Mehr zu diesen Themen nach dem Nachrichtenüberblick mit Markus Amrain.
Im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul konnten Soldaten und Polizisten einen Angriff von Taliban-Kämpfern beenden, nach 18 Stunden teils heftigen Gefechten. Alle Angreifer seien getötet worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Taliban griffen gestern Nachmittag das Diplomatenviertel und das Parlament mit automatischen Waffen und Raketen an. Ein Taliban-Sprecher hatte erklärt, es sei der Beginn der Frühjahrsoffensive. Der Rohstoffkonzern Glencore soll in der Demokratischen Republik Kongo Menschenrechte und den Umweltschutz massiv missachten. Die Schweizer Hilfswerke Brot für alle und Fastenopfer berichten, in einer Mine gebe es keine Sicherheitsvorkehrungen und dort würden hunderte Kinder und Jugendliche arbeiten. Zudem sei Glencore für die starke Verschmutzung eines Flusses in Kongo verantwortlich und umgehe das Zahlen von Steuern. Glencore wehrt sich gegen die Vorwürfe. Die kritisierte Mine sei von Kleinschürfern besetzt worden, mit denen Glencore nichts zu tun habe. Glencore ist weltweit einer der größten Rohstoffkonzerne und hat den Firmensitz im Kanton Zug. In der syrischen Hauptstadt Damaskus sind die ersten Beobachter der UNO eingetroffen. Die Gespräche mit der syrischen Regierung sollen heute beginnen, sagte ein Sprecher der Delegation. Die UNO-Friedenstruppen sollen den Abzug der schweren Waffen aus den Städten überwachen, sowie die vereinbarte Waffenruhe. Nach dem Putsch in Guinea-Bissau hat die Militärregierung die Luft- und Seegrenzen geschlossen. Portugal hatte zuvor angekündigt, 2 Marineschiffe und ein Überwachungsflugzeug seien auf dem Weg in die frühere portugiesische Kolonie. Diese sollten, falls nötig, portugiesische Staatsangehörige evakuieren. In dem westafrikanischen Staat leben rund 4000 Portugiesen. Im Norden von Mali ist offenbar eine Schweizerin verschleppt worden. Das melden Nachrichtenagenturen. Die Missionarin sei von Bewaffneten aus ihrem Haus in Timbuktu entführt worden. Die Stadt im Norden Malis wird von Tuareg-Rebellen und Islamisten kontrolliert. In Kolumbien ist der Amerika-Gipfel ohne gemeinsame Schlusserklärung zu Ende gegangen. Die 31 Staats- und Regierungschefs fanden beim Thema Kuba keine Einigung. Nahezu alle Staaten Lateinamerikas und der Karibik wollen, dass der kommunistische Staat an künftige Treffen eingeladen wird. Die USA lehnten das jedoch ab. Die Börsendaten von Thomson Reuters: In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.513 Punkten, minus 1,3%. Der Dollar wird zu 92,36 gehandelt, der Euro zu 1,2025 bzw. zu 1,3023. Das Wetter. Im Norden zeitweise Niederschlag bei 7 Grad, Schneefallgrenze auf 700 Meter sinkend. Im Süden sonnige Abschnitte bei rund 18 Grad.
Vor einem Jahr hat der Bundesrat den Atomausstieg beschlossen. Jetzt wird klarer, wie der vonstatten gehen soll. Laut dem Energiedepartement sind bis zu 6 Gaskombikraftwerke nötig, um den Atomstrom zu ersetzen. Doch Gaskraftwerke stoßen eine große Menge an CO2 aus und provozieren deshalb großen Widerstand. Inlandredaktor Raphael Vonmatt.
Bis ins Jahr 2035 sollen alle 5 Schweizer Atomkraftwerke abgeschaltet werden. So haben es Bundesrat und Parlament im letzten Jahr beschlossen. Damals hieß es, dass erneuerbare Energien wie Wind und Sonne den Atomstrom ersetzen sollen. Gaskraftwerke wolle man nur bauen, wenn es gar nicht anders gehe. Doch nun, gemäß der neuen Energiestrategie des Bundes, sollen bis zu 6 solcher Kraftwerke nötig sein. Damit zeigt der Bund einen Weg vor, auf dem ihm niemand folgen will. So sagt SP-Nationalrat Erik Nussbaumer, Präsident der Nationalrätlichen Energiekommission UREK.
Persönlich glaube ich, es ist eine falsche Schwerpunktsetzung, weil ich eben der Überzeugung bin, dass wir mit Energieeffizienz und mit dezentraler Energieproduktionsanlagen viel intelligentere Lösungen, zukunftsfähigere Lösungen gestalten könnten.
Zukunftsfähig, das heißt auch klimaneutral. Gaskombikraftwerke stoßen aber viel CO2 aus. Das ist auch für die politische Gegenseite ein Argument gegen Gaskraftwerke. SVP-Nationalrat Hans Killer, Vizepräsident der Energiekommission, stört außerdem, dass Erdgas importiert werden muss.
Hier gibt es durchaus ernsthafte Bedenken. Die Abhängigkeit ist eine Frage, dann letztlich die CO2 oder die Klimapolitik ist entscheidend.
Entscheidend dafür, dass die Schweiz mit dem Bau neuer Gaskraftwerke Rückschritte in der Klimapolitik machen würde. Für Patrick Hofstetter vom WWF kommt der Bau von neuen Gaskombikraftwerken deshalb nicht in Frage.
Das wird weder ökonomisch nötig sein, noch für die Versorgung relevant sein. Und es wäre auch klimapolitisch eine Katastrophe.
Zur schlechten CO2-Bilanz kommt hinzu, dass Gaskombikraftwerke bei den heutigen Strompreisen schlicht nicht rentabel sind. Nur wenn der Bund Wind- und Sonnenenergie weniger fördern würde, lohnte sich der Bau, sagt Kurt Rohrbach, der Chef der bernischen Kraftwerke BKW. Es herrsche ein Ungleichgewicht.
Mein Vorschlag ist, dass man mit den Subventionen in die neuen Erneuerbaren langsam zurückfährt und wieder das System viel mehr in den Markt führt, sodass die richtigen Preissignale gegeben sind, dann wird zumindest das korrigiert.
Laut den Plänen aus dem Energiedepartement soll aber genau das Gegenteil passieren. Doris Leuthard will mehr Subventionen für Erneuerbare sprechen. Am Mittwoch will der Bundesrat die neue Energiestrategie diskutieren. Doch schon jetzt ist klar, dass Gaskombikraftwerke in der Schweiz wenig Rückhalt genießen.
Der Rohstoffkonzern Glencore steht erneut am Pranger. Die Schweizer Hilfswerke Brot für alle und Fastenopfer veröffentlichen heute einen Bericht. Darin werfen sie Glencore vor, Rohstoffe zu verarbeiten, die in der Demokratischen Republik Kongo unter prekärsten Bedingungen von Kleinbauern und von Kindern geschürft werden. Außerdem werde dadurch die Umwelt verschmutzt. Charles Liebherr.
Im Brennpunkt steht die Glencore-Mine Tilwesembe. Sie steht seit 4 Jahren still, abgebaut wird trotzdem. Illegal von kleinen Kooperativen. Ein Drittel der Bergleute sollen Kinder unter 17 Jahren sein. Sie graben ohne geeignetes Werkzeug, ohne Sicherheitsvorkehrungen Steinbrocken aus dem Boden. Schließlich gelangten die Rohstoffe, Kupfer und Kobalt, dennoch in die Produktionskette von Glencore, sagt Chantal Payer von Brot für alle.
Nous sommes convaincus de ce que nous écrivons dans le rapport. On a différentes preuves pour affirmer que ces minerais de Tilwesembe sont rachetés par Mopani, la filiale de Glencore en Zambie.
Sie habe Beweise, dass Rohstoffe aus Tilwesembe in die Mopani-Schmelzwerke von Glencore in Sambia gelangten. Betrogen würde entlang der ganzen Lieferkette. Diese Vorwürfe seien falsch, sagt Glencore-Sprecher Bernhard Schmid.
Die Kupferhütte in Sambia kauft ausschließlich Ware von Glencore-eigenen Betrieben und von niemand anderem.
Aussage gegen Aussage, das bekannte Muster. NGOs kritisieren die Geschäftspraktiken von Glencore in Konfliktregionen. Der Rohstoffkonzern streitet ab, streicht hervor, dass er Millionen Dollar investiert in die Verbesserung seiner Minen, Schulen und Spitäler baut. Entwicklungsorganisationen fordern darum seit längerem Gesetzesanpassungen, damit Betroffene vor Schweizer Gerichten gegen Schweizer Unternehmen klagen können, deren Tochterfirmen im Ausland Menschenrechte verletzen und die Umwelt verschmutzen.
Der Attentäter Anders Breivik muss sich ab heute in Norwegen vor Gericht verantworten. Breivik ist bereits geständig. Er hat bei Anschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen umgebracht. Nun ist er wegen Terrorismus und wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann ist zurzeit in Oslo und verfolgt den Prozess. Ich habe ihn heute früh gefragt, wie der Ablauf genau sein werde.
Ja, es ist der größte Prozess in der norwegischen Geschichte mit mehreren tausend Beteiligten. Hier in Oslo wurde der Gerichtssaal speziell umgebaut. Dazu wird der Prozess in 17 weiteren Gerichtssälen im ganzen Land auch übertragen. Es sind fast 1000 Medienvertreter akkreditiert und es wird jetzt damit gerechnet, dass der Prozess mindestens 10 Wochen dauern wird und der Attentäter jetzt in der ersten Woche die Sicht der Dinge selbst darlegen kann und dann eben alle Berichte und und Zeugen zu allen Aspekten rund um diese 77 Morde aufgerollt werden. Abschließend dann die große Frage, ob eben Anders Behring Breivik zurechnungsfähig ist oder nicht. Da sind sich ja die Experten uneinig. Ein Urteil wird dann zum Jahrestag am 22. Juli erwartet.
Kritiker argumentieren, Breivik werde diesen Prozess als Plattform nutzen. Das dürfe man ihm nicht zugestehen. Auf der anderen Seite wollen die Medien über diesen Prozess berichten. Wie geht man in Norwegen mit dieser Situation um?
Ja, das ist eine ganz schwierige Gratwanderung zwischen ganz verschiedenen Interessen, neben dem öffentlichen Interesse an den Hintergründen dieser Tat, aber natürlich auch den rechtsstaatlichen Prinzipien und des Opferschutzes. Für Breivik war immer klar, dass der Prozess ein wichtiger Teil seines ideologischen Kampfes darstellt. Er sieht sich ja als Kreuzritter zur Rettung des christlichen Abendlandes. Deshalb hat das Gericht entschieden, im Gegensatz zu den Interessen der Medien eben keine Direktübertragung ins Internet oder Fernsehen zu ermöglichen. Es werden auch keine Bilder von Opfern gezeigt. Die Debatte, wie und genau was auch berichtet wird, die ist aber noch nicht abgeschlossen.
Breiviks Ziel war ja auch, für seine Tat so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu erhalten. Hat er denn das erreicht?
Ja, das ist natürlich etwas, was eben sehr viele Menschen auch mit großem Zwiespalt auch erfüllt, weil man ist sich natürlich bewusst, dass jetzt in den nächsten Wochen man direkt oder indirekt auch ein bisschen zu einem Instrument dieses Attentäters wird. Und deshalb hat man auch das Gefühl, man werde eben Teil seines Planes, und das ist natürlich nicht eine schöne Perspektive.
9 Monate sind seit dem Attentat vergangen. Nun ist es wieder präsent in den Köpfen der Menschen. Wie steht die Bevölkerung diesem Prozess gegenüber?
Ja, die Norwegerinnen und Norweger, denen graut es wirklich angesichts dieses Prozesses, weil jetzt eben dieser Mann eigentlich eine Bühne bekommt mit diesem Prozess. Und es ist natürlich so, dass eigentlich was am 22. Juli 2011 passierte, in Sekunden und Minuten, das wird jetzt in Monaten und Wochen in Zeitlupe nachgestellt. Da kommt also nochmal der ganze Schock, die Trauer und auch die Wut herauf. Und mittendrin sitzt da ein junger Norweger, der immer wieder auch lächelt und als einzige eigentlich Reue sagen wird, dass es ihm eben nicht gelang, noch mehr Menschen umzubringen. Und das ist natürlich etwas, was Norwegen und Norweger jetzt auch erschaudert.
Informationen von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Kein Konsens, keine Schlusserklärung, dafür verärgerte Teilnehmer am Amerika-Gipfel in Kolumbien. Wie es sich für die Diplomatie gehört, sprechen natürlich die Gastgeber keineswegs von einem Misserfolg, aber trotzdem, der Amerika-Gipfel in der heutigen Form steht auf der Kippe. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Dass man sich nicht auf eine gemeinsame Schlusserklärung habe einigen können, bedeutet nicht, dass die Konferenz gescheitert sei, zog Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos Bilanz.
El hecho de que no haya declaración no es un fracaso, todo lo contrario.
Kein Thema sei ausgeschlossen worden, der Gedankenaustausch frank und frei verlaufen, auch jener über die Drogenbekämpfung. Er, Santos, betrachte dies als Fortschritt. 3 Themen interessierten die Lateinamerikaner besonders. Im Kampf gegen die Drogen wollen sie auch eine Legalisierung prüfen. Und sie wollen Kuba mit am runden Tisch haben, wogegen sich die USA sperren. Und sie hatten die Absicht, den argentinischen Anspruch auf die heute britisch kontrollierten Falklandinseln mit einer kontinentalen Solidaritätserklärung zu unterstützen. Barack Obama wies alle Forderungen zurück.
A lot of baggage from the past.
Solange Kuba sich nicht demokratisch öffne, bleibe es beim Veto Washingtons. Im Falkland-Disput wolle sich sein Land nicht einschalten und die Legalisierung von Drogen lehne er wegen zu großer gesellschaftlicher Schäden ab. Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner verließ den Gipfel verärgert, noch bevor er offiziell zu Ende war. Auch ihre brasilianische Amtskollegin Dilma Rousseff machte sich davon. Die linksgerichteten Präsidenten Ecuadors und Nicaraguas hatten das Treffen aus Solidarität mit Kuba sowieso boykottiert. In seiner bisherigen Form ist der Amerika-Gipfel nun wohl ein Auslaufmodell. 8 linksregierte Länder Lateinamerikas wollen in 3 Jahren in Panama nur noch dabei sein, wenn auch Kuba zugelassen ist.
Soweit die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte ist Erich Wies, am Mikrofon Philipp Schapri.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.